Die biblische Erzählung vom Ostermorgen beginnt mit der Frage um einen Stein. Im Theater von den Preteens ist das auch schon angeklungen. Vielleicht kennst du die Ostergeschichte, vielleicht hast du sie schon viele Male gehört, gesehen, wie auch immer. Und dann stolpert man gar nicht mehr so sehr darüber. Tatsächlich ist die Frage um diesen Stein aber wirklich relevant. Für die beiden Frauen, die auf dem Weg zu Jesu Grab waren, war es die entscheidende Frage. Im Markus-Evangelium lesen wir, unterwegs überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen könnte. Als sie jedoch hinkamen, sahen sie, dass der Stein, ein massiver Felsblock, bereits zur Seite gewälzt war. Wie kann ich mir diese Situation mit dem Stein vorstellen? Was ist das Problem an der Sache? Ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in die Zeit des ersten Jahrhunderts, damit wir besser verstehen, was diese Frage mit dem Stein soll. Zur damaligen Zeit war um die Region Jerusalem üblich, vor allem bei wohlhabenden Familien, dass man Felsgräber hatte. Da wurde in den Fels hinein wie so eine Höhle reingehauen, gegraben, und darin gab es Nischen, wo dann die Verstorbenen der Familie hineingelegt wurden. Und der Eingang zu so einem Felsgrab wurde dann mit einem mächtigen Stein verschlossen. Da gab es zwei Verschlussarten, habe ich herausgefunden. Es gab die Stopfsteinmethode, das ist selbsterklärend. Da wurde einfach ein großer, dicker Stein irgendwie bums davor gelegt und dann war die Höhle zu. Und dann gab es noch den Rollstein. Das war ein runder, eher scheibenförmiger Stein, der in so einer Rinne gerollt wurde. Und so konnte man das Grab öffnen und dann auch wieder verschließen. Und von der biblischen Beschreibung her können wir davon ausgehen, wahrscheinlich war es eben so ein Rollstein, der das Grab von Jesus verschlossen hat. Und diese Steine waren, man hat da so Funde, die das belegen, so 1 bis 2 Meter vom Durchmesser, also ich bin 1,65, also können wir uns vielleicht so diese Größe vorstellen, und 20 bis 40 Zentimeter dick. Das gibt dann ungefähr ein Gewicht von 500 bis 2000 Kilogramm. Das ist echt ein mächtiger Stein. Und wenn man sich dann vorstellt, dass dieser Stein in dieser Rinne gerollt wurde, um es zu verschließen, da ging es leicht bergab, und um es zu öffnen, geht es dann entsprechend leicht bergauf, dann ist das echt eine krasse Aufgabe, um diesen Stein wieder zur Seite zu rollen. Und das macht für mich zumindest die Frage der Frauen sehr verständlich, wie kriegen wir denn diesen tonnenschweren Stein weggerollt, nur zu zweit, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Das ist eigentlich nicht zu schaffen. Wahrscheinlich hätten sie noch so 5, 6, 7 Männer irgendwie gebraucht, die sie sich da irgendwie an Land ziehen, die ihnen helfen, damit das irgendwie realistisch funktionieren kann. Jetzt ist aber natürlich dieser Stein mehr als nur der Verschluss von einem Grab. Der hatte ja noch viel mehr Bedeutung, auch in der damaligen Zeit. Und da wird Conny uns jetzt ein bisschen mit reinnehmen.
Naja, also erstmal sollte er das Grab verschließen. Aber es wurden ja nicht nur Steine verwendet, auch in der damaligen antiken Zeit, um Gräber zu verschließen, sondern Steine hat man ja für verschiedenste Dinge verwendet. Vor allem natürlich, vielleicht das Bekannteste, ich male euch mal ein bisschen was auf. Zum Hausbauen, zum Bauen oder zumindest zum Daraufbauen als eine Art, nicht als eine Art, sondern als wirklich als Fundament. Steine waren das Fundament, auf dem man irgendwas errichtete, weil es stabil war. Es hielt. Und wir sehen ja manche antike Bauwerke, die stehen immer noch. Ne? Schaut euch diese Pyramiden an oder was auch immer. Wow, was die da mit diesen Steinen gebaut haben. Wahnsinn. Steine als Fundament. Steine wurden aber auch noch für was anderes verwendet. Nämlich zum Beispiel, um deutlich zu machen, hier ist eine Grenze. Mal gucken, ob wir das lesen können. Ich schaue es mal hier hin. Ein Grenzstein, wo da irgendwas drauf stand, sagen, hier sitzt dieser Stein, mein Land geht von diesem Stein bis zu diesem Stein und das bleibt so. Und das steht fest mit diesem Stein. Und auch der Grabstein ist ja in gewisser Art und Weise ein Grenzstein. Da ist eine Grenze zwischen Leben und Tod. Und in diese, das, was nach dem irdischen Leben kommt, können wir nicht zugreifen. Da ist die Schranke zu, eine Grenze. Steine symbolisierten aber nicht nur dieses Begrenzte, sondern sie wurden auch aufgestellt, um zu gedenken, um zu erinnern. Und vor allen Dingen immer an die ganz positiven Sachen. Große, siegreiche Herrscher, Feldherren ließen sich Siegessäulen errichten. Steine aufstellen, die für Macht standen, die für Herrlichkeit und Kraft standen. Vielleicht sah das dann so ungefähr aus, hier so eine Siegessäule oder sowas. Macht. Und letztendlich wurden Steine auch dafür verwendet, um gewisse Orte als heilig zu erklären. Heilige Steine. Einen Ort, wo irgendjemand eine göttliche, inspirierende Erfahrung hatte, eine übernatürliche, wo Götter angebetet wurden. Man könnte es vielleicht einfach als Altar bezeichnen, die natürlich ganz unterschiedlich aussahen. Bei uns hier haben die dann eher vielleicht so eine Form. Weiß nicht, hier so ein großer Tisch mit irgendwas drauf, große Platte. Das Heiligtum. Steine wurden verwendet als Fundament, als Grenze, als Zeugnisse der Macht und als Heiligtümer. Warum? Weil Steine fest sind. Weil sie fest stehen, weil sie für Unverrückbarkeit stehen. Das ist so und das bleibt so. Und umso erstaunlicher eigentlich, dass am Ostermorgen dieser Stein weggerollt war.
Ja, das Krasse an dem Stein ist ja nicht der Stein an sich, der Stein ist ein Stein, sondern das Krasse war, dass dieser Stein weg war. Nicht mehr an der Stelle, wo er mühevoll hingerollt worden war. Über diese Beschreibung, geht mir zumindest so, lese ich in der Ostergeschichte irgendwie relativ schnell drüber. Es wirkt so ein bisschen wie eine Randnotiz. Okay, der Stein war nicht mehr da, cool. Es ist aber keine Randnotiz. Es ist eines der Wunder, die sich im Rahmen dieser Auferstehungsgeschichte ereignen. Mir geht es so, jedes Jahr aufs Neue, im Verlauf dieser Osterzeit, dass ich irgendwann mal so einen Aha-Moment habe, so einen innehaltenden Moment, mal ist der intensiver, mal weniger intensiv, dass ich denke, wie krass ist das eigentlich? Wie krass ist eigentlich diese Geschichte von Jesus, der am Kreuz stirbt, der in das Grab gelegt wird und der wieder aufersteht? Das ist eigentlich total verrückt. Und trotzdem ist diese völlig eigentlich unglaubliche Geschichte die Grundlage meines Glaubens. Das, worum es geht. Im Matthäusevangelium werden wir ein bisschen mit hineingenommen vom zeitlichen Ablauf her, was sich da beim Grab ereignet hat, bevor diese Frauen dort ankommen. Ich lese euch das mal kurz vor, Matthäus 28. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Ich weiß nicht, was du so für ein Verhältnis zum Thema Wunder hast. Aber wenn ich sowas lese und dann mal mich wirklich versuche, darauf einzulassen, mir vorzustellen, was da beschrieben wird, dann denke ich erstmal, krass, echt unvorstellbar eigentlich, was da passiert. Erdbeben, Engel, Blitz, weißes Leuchten. Echt jetzt? Das wirkt dann zwar irgendwie neben der Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, doch nebensächlich, aber letztendlich ist diese ganze Geschichte voller übernatürlicher Wunder, die meinen Verstand einfach übersteigen. Mich bewegen dieses Jahr irgendwie diese scheinbar beiläufigen Wunder der Auferstehungsgeschichte sehr. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht bist du auch total fasziniert davon, begeistert, findest es einfach zum Staunen. Genauso kann man davon aber auch wirklich irritiert sein oder verwirrt oder fragend oder zweifelnd. Und auch das ist vollkommen okay. Die wirklich relevante Frage ist doch, was hat denn dieser wundersam weggerollte Stein, was hat diese Auferstehungsgeschichte aus dem ersten Jahrhundert, fast 2000 Jahre her, mit mir heute zu tun? Wo ist diese Verbindung zu mir?
Ich mahne uns das Grab nochmal hier in diese Zeichnung mit rein. Das ist dieser große Stein in diesem Felsengrab und der Eingang ist jetzt frei. Das, was da passierte am Ostersonntagmorgen, hat Einfluss auf all die anderen Dinge, die rundherum sind, für die Steine standen. Wir haben gehört, die Erde hat gebebt, das Fundament wurde erschüttert. Das, was für unverrückbar galt, war auf einmal nicht mehr unverrückbar. Die Erde bebte. Der Tod war besiegt. Da ist jemand über eine Grenze gegangen, was nicht möglich war, was nicht ging. Der Tod war die letzte Begrenzung und diesen Schritt konnte kein Mensch gehen. Aber Jesus tut es und er kommt aus dem Grab wieder raus und er ist wieder lebendig nach 3 Tagen. Und wir lesen davon, dass die Finsternis ihre Macht verlor. An Karfreitag, als Jesus starb, kam eine große Finsternis. Ich habe gerade jetzt die letzten Tage gelesen, dass das wirklich sogar ein historischer Befund ist, dass Astrologen, Nomen, wie auch immer die alle heißen, jetzt rausgefunden haben, dass es wirklich eine Sonnenfinsternis genau zu dieser Zeit gab, an der Jesus lebte und wo er vielleicht verstorben ist. Und der Mond sich blutrot färbte. Es sah so aus, als hätte die Finsternis die Macht übernommen, als würde sie gewinnen. Und dann kommt dieses weiße Leuchten am Ostersonntagmorgen und das Licht steht auf und die Macht der Finsternis ist gebrochen. Und es gibt noch eine Beschreibung, die schon an Karfreitag passiert. Der Vorhang im Tempel zerriss. Der Tempel, das Heiligtum, in dem Gott selbst Wohnung genommen hatte, aber in diesem Allerheiligsten, wo kein Mensch reinkommt, innerhalb dieser dicken Mauern und die Menschen mussten draußen bleiben. Der Zugang war verschlossen, niemand konnte hineingehen und jetzt ist dieser Vorhang zerrissen, der Weg ist offen und Gott ist gefühlt nicht mehr drin. Gott ist nicht mehr eingesperrt, eingemauert in unseren heiligen Städten, sondern er ist unterwegs, er ist lebendig. Vielleicht hast du auch Steine in deinem Leben. Ich habe hier mal so einen ganzen Napf mit dunklen, schwarzen Steinen mitgebracht. Steine klingen jetzt hier sehr positiv. Der Stein ist weggerollt. Aber Dora hat es schon erwähnt, dieser Stein war eine echte Last. Und die Frauen haben sich gefragt am Ostersonntagmorgen, was mache ich mit diesen Steinen? Wir haben keine Lösung für diese Steine. Vielleicht kennst du das auch, die Steine in deinem Leben. Vielleicht ist es positiv, dass Steine so ein gutes Fundament sind, aber vielleicht steckst du auch irgendwo fest. Vielleicht sitzt du fest. Vielleicht in deinem Beruf, deiner Entwicklung. Vielleicht hast du finanzielle Sorgen, die gefühlt haben, ich komme hier nicht mehr raus, ich schaffe das alleine nicht. Vielleicht gibt es da Umstände in deinem Leben, die dich gefangen halten und die du wie so eine Last voller Steine mit dir rumschleppst. Vielleicht bist du aber auch begrenzt oder fühlst dich zumindest begrenzt. Körperlich. Da ist eine Krankheit. Da ist einfach die Erschöpfung, die so groß ist. Und du merkst, ich hänge fest an dieser Grenze. Vielleicht ist diese Grenze auch Angst. Dass du spürst, ich kann diesen Schritt nicht machen. Die Angst lähmt mich, die Angst hält mich gefangen. Und ich komme hier nicht drüber. Angst hat dann Macht über dein Leben. Und vielleicht sind es noch andere Dinge, die Macht über dein Leben haben können. Vielleicht ist es eine alte Schuld, die immer wieder hochkommt und die dich quält und du das Gefühl hast, nein, ich kann so nicht zu Gott kommen, da ist zu viel noch. Vielleicht sind es Lügen, die in der Vergangenheit gesprochen wurden über dich aus und die du immer noch glaubst und die immer noch nachhallen und dich Macht über dich haben. Ich bin nicht genug, wenn die anderen nur wüssten. Das reicht nie. Vielleicht ist da aber auch Leere in Bezug auf deine Gottesbeziehung. Vielleicht hast du Zweifel. Vielleicht hast du das Gefühl, Gott kümmert sich um alle, aber nicht um mich. Er schweigt und ich verstehe es nicht. Vielleicht hast du Sehnsucht danach und findest den Durchbruch nicht. All das sind solche Steine, die in unserem Leben sind und die manchmal so fest und unverrückbar wirken und uns einengen. Am Ostersonntagmorgen ist der Stein weggerollt. Der schier unverrückbare Stein. Und ich weiß, viele von euch, die hier sitzen, ihr habt diese Ostergeschichten in eurem Leben erlebt. Ihr habt es erfahren, wie Gott einzelne Steine aus eurem Leben verrückt hat. Wie er das, was festgeschrieben war, vielleicht in einer Situation, wie ich sie eben beschrieben habe, wie Gott hineingesprochen hat. Und wenn wir heute an Ostern hier stehen, dann sehen wir nicht nur die Festigkeit der Steine, sondern wir sehen, dass es da eine Macht gibt. Wir sehen, dass es da einen Gott gibt, der so viel größer ist, so viel stärker ist und der in unsere irdische Wirklichkeit hineingekommen ist.
Ich lese uns einen Bibeltext vor aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift: Seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Ihr seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat.
Ja, wir haben eben schon so viel gehört von euren Geschichten, wie das Lebendigwerden dieses toten Steines in eurem Leben aussieht. Und ich fasse mich jetzt kurz, ich sage gar nicht viel. Ich wollte euch eigentlich teilhaben lassen, was es für mich bedeutet, das, was wir da gerade gelesen haben, dass Christus der Eckstein dieses neuen Hauses ist, dass Christus das Fundament ist und dass wir lebendige Steine sind im Haus Gottes. Wenn Christus das Fundament ist, bedeutet es nicht, ich habe meine ganzen alten Steine abgelegt, und manchmal ist es ja das Problem, was wir haben. Wir legen alles ab, wir meinen, wir müssen alles aus unserem Leben rauskriegen, was uns belastet, und dann stehen wir da und haben das Gefühl, ich bin im luftleeren Raum. Mir fehlt die Orientierung, mir fehlt der feste Boden. Wir sind dafür gemacht, festen Boden unter den Füßen zu haben. Und das Schöne ist, wenn Christus der lebendige Eckstein ist, dann ist es nicht ein totes Fundament, auf dem ich stehe, was irgendwann errichtet wurde und was denn jetzt so ist und so bleibt, sondern es ist etwas in Ewigkeit Gegründetes. Ich bin nicht verloren, unabhängig der Umstände, in denen ich bin. Und wir haben vieles gehört von Umständen. Und Halleluja, wenn sich manchmal Umstände drehen und wir es feiern dürfen. Und manchmal ist es eben auch nicht so. Und trotzdem sind wir nicht verloren, sondern wir sind gegründet in dem Fundament der Ewigkeit, was Christus gelegt hat mit seiner Auferstehung. Und Paulus schreibt, und nichts, weder Tod noch Mächte, weder Finsternis noch Hohes noch Tiefes noch was auch immer, Gewalten können uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, weil er dieses Fundament ist. Diese neue Lebendigkeit bedeutet für mich aber auch eine neue Verbindung. Der Vorhang zerriss. Wenn der Eckstein lebendig ist, dann ist das ganze Haus lebendig und ich bin auch lebendig und da gibt es eine Verbindung. Ich bin Teil dieses Hauses. Und ich muss nicht an irgendwelche Orte gehen und ich muss nicht mich irgendwo unterordnen und ich darf direkt mit Gott kommunizieren. Gott lässt den Propheten ausrichten, ich will einen neuen Bund mit euch schließen. Und dieser Bund, der soll eben nicht mehr in diesem steinernen Tafel, in diesem steinernen Herz sein, sondern in eurem Herz, was lebendig schlägt, möchte ich sein. Nein, Gott wohnt nicht mehr im Tempel. Er wohnt in unseren Herzen, wenn wir ihn reinlassen. Ganz nah. Er verbindet sich mit uns, damit wir in Verbindung bleiben und in Verbindung stehen. Und dann diese Verbindung ist auch eine ganz andere Kommunikation. Dann bin ich nicht mehr allein in meinen Situationen, sondern ich darf ihn immer in mir und an mir wissen. Und ich darf mit ihm ins Gespräch gehen, wenn ich die Orientierung verliere, wenn ich vor meiner Grenze stehe, wenn ich was auch immer. Und ich darf mit ihm reden. Ich darf es abladen und ich darf empfangen, was von ihm kommt. Und noch mehr sogar, es gibt mir sogar Sinn. Ich bin nämlich nicht mehr nur ein Stein, der versucht, sein eigenes Haus irgendwie zu bauen und irgendwie zu kriegen. Also, wir haben ein bisschen was gehört. Häuser bauen gehört zu unserem Leben irgendwie mit dazu. Und wir haben auch eins gekauft letztes Jahr. Und aufregende Kisten mit diesen Häusern. Ne? Aber das Haus Gottes ist ein Haus, das ewig Bestand hat. Es ist sein Reich und die Bibel beschreibt uns dieses Reich Gottes. Wenn Gott in der Mitte ist, wenn er mit den Menschen lebt, dann werden diese ganzen Grenzen nicht mehr da sein. Da wird es kein Tod und kein Leid und all das nicht mehr geben, weil er gegenwärtig ist. Und der Sinn, der darin liegt, ist, dass wir mit dieses Reich bauen. Es ist eine ganz neue Teilhabe an diesem Reich. Ich bringe keine Opfer da und lege irgendwas drauf, sondern ich selbst bin Teil dieses Hauses. Ich selbst bin ein lebendiger Stein. Ich bekomme Wert. Ich bekomme Identität als Kind Gottes, als Erlöster, als Geliebter. Und ich darf meinem Leben den Sinn geben, diese Botschaft weiterzugeben. Altäre zu bauen wie eben. Und ich glaube, dass hier im Gottesdienst davon zu erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat, was die Auferstehung Jesus bedeutet, das ist so ein ganz, ganz, ganz kleiner Ausschnitt von dem, was Gott eigentlich wünscht, wenn er sagt, du bist mein lebendiger Stein und ich möchte diese Welt verändern. Mit dir. Ich habe dich auserwählt als heiliger Priester oder Priesterin, als Vermittler. Du sollst mir ein Gesicht geben in dieser Welt und ich möchte dich segnen und du sollst durch mich andere segnen. Das ist die Lebendigkeit, die Dynamik Gottes. Manchmal fordert uns das heraus, manchmal überfordert uns das. Dass Gott manchmal Pläne hat, wo wir da stehen, hey, wäre doch einfacher gewesen, du würdest es so machen, wie ich das gerne hätte. Aber das ist die Lebendigkeit des Ecksteines Christus. Und hier dürfen Steine sein. Und ich lade dich ein, ich möchte dich am Ostermorgen einladen, dieser Auferstehungskraft ein Gesicht zu geben. Und es beginnt immer mit einer Entscheidung. Und ich möchte dich einladen, gleich, wenn wir nochmal singen, also ihr könnt auch schon gerne wieder hochkommen, wenn ihr mögt, hättet wahrscheinlich auch oben bleiben können, alles gut. Habt ihr die Gelegenheit, zum einen hier nochmal vielleicht hinzugehen. Vielleicht habt ihr ganz konkrete Punkte in eurem Leben, wo ihr sagt, Mensch, da sitze ich fest. Da habe ich so eine Last. Da ist so ein Stein, der mich klemmt und den will ich loswerden. Dann geh hier hin, nimm dir so einen Stein raus und bring ihn zum Kreuz. Leg ihn am Kreuz ab und symbolisiere damit, du hast diesen Stein getragen und dieser Stein hat keine Macht mehr. Dieser Stein ist keine Grenze mehr. Dieser Stein ist nicht mein Fundament, auf was mein Leben bestimmt. Dieser Stein ist auch nicht mein Gott, an den sich alles dreht, sondern du bist es. Und dann nimm dir da einen weißen Stein mit. Da liegen weiße Steine am Kreuz. Tausch diesen Stein einfach aus. Nimm diesen weißen Stein mit als Erinnerung für dich, dass du ein neuer Stein bist, dass du ein lebendiger Stein bist, weil Jesus auferstanden ist und dich mitnehmen möchte, wenn du dich an ihn hältst, wenn du dein Leben mit ihm leben möchtest. Und natürlich darfst du dir auch einen weißen Stein holen, wenn du keinen schwarzen hinbringst. Wenn du einfach nur so kommst und sagst, ich nehme diese Erinnerung mit, ich nehme dieses Denkmal, diesen Gedenkstein an diesen Ostersonntagmorgen heute mit, dann seid ihr herzlich eingeladen, jetzt während wir die zwei Lieder noch singen, zu dem Kreuz zu kommen und euch den Stein abzuholen. Das nächste Lied, was wir singen, heißt Cornerstone. Und ich lese euch ganz kurz den deutschen Text vor. Er hat so gut gepasst, deswegen habe ich noch ein englisches mit reingenommen. Weil der Eckstein, der Cornerstone, meine Hoffnung steht nicht auf dem, was vergeht, nicht auf dem, was ich sehe oder verstehe. Sie ruht allein auf dir, Jesus, auf deiner Liebe, die mich trägt. Ich halte mich nicht an dem, was wankt. Ich halte mich fest an deinem Namen. Christus allein, mein fester Grund. Wenn ich schwach bin, hältst du mich. Deine Liebe macht mich stark. Durch jeden Sturm bleibst du mein Halt. Du bist Herr über allem.